Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden für alle Handwerker, die mehr wissen wollen. Ich bin Tom Kett. Ich möchte heute diese kleine Serie zum Teil A der VB abschließen. Wir haben ja jetzt drüber gesprochen, wie denn ein Angebot überhaupt abgegeben wird, welche Spielregeln da gelten gegenüber den öffentlichen Auftraggebern. Beim letzten Mal war es der Eröffnungstermin, also der Submissionstermin. Und heute soll es noch darum gehen, was passiert jetzt eigentlich mit diesen Angeboten, nachdem eben der Submissionstermin beendet ist. Irgendwer muss jetzt feststellen, wer den Auftrag bekommt. Und das ist das Thema der heutigen Folge. Okay, ich würde sagen, legen wir los mit dem Thema. Auf geht's, packen wir's. Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast. Der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und viele andere Themen, die für Sie als Handwerker interessant sein könnten. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die Frage ist, was passiert eigentlich mit diesen Angeboten, nachdem eben das Submissionstermin beendet ist? Irgendwer prüft jetzt und was wird denn hier genau geprüft? Es ist ein fünfstufiges Verfahren tatsächlich. Es ist also so, dass der öffentliche Auftraggeber oder diese Prüfungsstellen sich, ja, ich sage es jetzt einmal ganz lapidar, nicht mehr Arbeit machen möchten, als unbedingt nötig ist. Und deswegen haben die eben ein Verfahren, das der Reihe nach durchgeführt wird und da werden eben dann die entsprechenden Bewerber ausgesiebt. Und wer dann übrig bleibt, kommt eben dann in die nächste Stufe. Und da geht's jetzt los mit dem Ausschluss von verschiedenen Angeboten wegen inhaltlicher oder formeller Mängel, so heißt's eben dann. Wir sind jetzt im 16er Paragraphen unterwegs, wir neigen uns also schon langsam dem Ende zu. So, und hier gibt's eben jetzt zwingende Gründe, es gibt aber auch Kann-Gründe, das heißt, da kann man halt dann entscheiden, naja, lasse ich ihn jetzt vielleicht doch noch zu oder nicht. Also was auf jeden Fall ein zwingender Ausschlussgrund ist, und da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, wenn Ihr Angebot zu spät kommt. Und das ist jetzt egal, ob es einen Tag oder eine Woche zu spät kommt oder nur eine Sekunde. Zu spät ist eben zu spät. Ich habe tatsächlich letzte Woche was ein Seminar gehabt und ein Teilnehmer sagte, sein Angebot war ungefähr 5 Sekunden zu spät. Also ich habe selber nicht glauben können, wirklich ein dummer Zufall. Das war eine elektronische Abgabe. Nachweislich natürlich, du drückst aufs Knöpfchen, man weiß jetzt ganz genau, wann das Angebot durchgegangen ist und er war tatsächlich effektiv 5 Sekunden zu spät. Da kann man wirklich nur mit Fug und Recht behaupten, dumm gelaufen, aber ja, so ist halt das Leben manchmal passiert. Also achten Sie einfach hier drauf, dass dieses Angebot wirklich rechtzeitig da ist. Wenn es jetzt in Papierform ist, ich habe ja da schon mal ein Beispiel dazu gebracht, wäre es wirklich sinnvoll, Sie bringen es dann persönlich vorbei, lassen Sie sich den Erhalt einfach dann quittieren, da steht dann eine Uhrzeit drauf und dann ist ganz klar, wann es angekommen ist. Und es reicht eben dann, wenn es nachweisbar ist, dass Ihr Angebot im Machtbereich angekommen ist. Wir haben ja festgestellt, also unterhalb des Schwellenwerts ist es ja nur möglich, in Papierform abzugeben. Und da reicht es eben dann theoretisch auch der Briefkasten, wobei jetzt hier natürlich die Beweisbarkeit ein bisschen schwieriger wird. Deswegen wäre es wahrscheinlich geschickter, tatsächlich das Ding persönlich vorbeizubringen. Und selbst wenn jetzt die anwesenden Personen bei so einem Submissionstermin alle sagen würden, ja komm, kein Problem, das sind jetzt nur 5 Minuten, der hat es ja noch fast rechtzeitig gebracht, auch das würde nichts helfen. Es ist eben ein zwingender Ausschlussgrund. Ein weiterer Ausschlussgrund wäre eine fehlende Unterschrift oder ein fehlender Name, wenn es jetzt wieder Papierform ist, oder eben ein fehlendes Siegel oder eine Signatur, wenn das gefordert ist. Dann müssen eben auch die Umschläge, die da geliefert werden, unbedingt verschlossen sein. Diese Dateien, die Sie reinschicken, müssen verschlüsselt sein. Da gibt es ja dann bestimmte Vorschriften. Auch da ist ein Verstoß ein zwingender Ausschlussgrund. Ein weiterer Grund, es kommen noch ein paar mehr, also Sie können hier wirklich einiges falsch machen, muss man einfach mal so sehen und auch ist es wirklich so, hier empfiehlt sich einfach ganz besondere Vorsicht und ganz besondere Sorgfalt. Es ist nicht so wie in der Schule bei meinen Studenten, so mit Wiederholungsfehler oder so Geschichten, nein, hier gibt es eben nur schwarz oder weiß, also ich mache alles richtig oder ich bin eben raus. Und da gibt es eben ein weiteres Beispiel, das wäre die Änderung der Vergabeunterlagen. Es kommt ja häufig genug mal vor, eben jetzt gerade auch beim öffentlichen Auftraggeber, dass fehlerhafte LVs rausgeschickt werden. Da ist ein technischer Fehler passiert, da sind vielleicht Schreibfehler drin oder Zahlendreher, da ist die falsche DIN benannt, wie auch immer. Alles, was Sie nicht tun dürfen, ist, dass Sie jetzt, weil Sie es gut meinen, vielleicht sogar hier was durchstreichen, irgendwas drüber schreiben, irgendwas an den Eintragungen ändern. Dann sind Sie einfach raus. Da gibt es gar keine Ausnahme. Die einzige Möglichkeit, die Sie einfach haben, dass Sie anrufen, eine Mail schreiben, sich mit der Vergabestelle eben in Verbindung setzen, sagen, Leute, hier ist euch ein Fehler passiert, aber bitte machen Sie es nicht eigenmächtig, weil Sie vielleicht meinen, oh, die haben aber das schlechtes Produkt ausgewählt, da habe ich ja was Besseres. Also keine Chance. Wenn Sie da vielleicht ein schlechtes Produkt sehen, dann machen Sie ein Nebenangebot, also eine Alternative, aber auch das bitte nur, wenn es zugelassen ist, kommen wir aber gleich dazu. Die einzige Ausnahme, wenn Sie hier was ändern dürften, wäre, wenn Sie selber was mit Hand eintragen, einen Preis zum Beispiel, und jetzt den falschen Einheitspreis eingetragen haben. Sie haben sich keine Kopie gemacht von diesem LV und Sie würden jetzt Ihren eigenen Preis nochmal durchstreichen und den neu drüber schreiben. Das wäre die einzige Möglichkeit. Aber es muss wirklich zweifelsfrei sein, dass es Ihre eigene Eintragung, dass Sie die durchgestrichen und ausgebessert haben. Das wäre die einzige Möglichkeit, wie Sie eben eine Änderung machen dürften, ohne rauszufliegen. Ein weiteres Spiel, bitte füllen Sie alles aus, was hier gefordert ist. Also wenn hier Preise nicht von Ihnen eingetragen werden, wird es schon schwierig. Es gibt jetzt seit 2019 wohl so eine Ausnahme, also wenn hier jetzt Preise tatsächlich fehlen würden, die sind aber nicht, wie nennt man es, kriegsentscheidend. Das heißt also, wenn jetzt hier ein anderer Preis eingetragen werden würde und es würde jetzt nicht die Angebotsreihenfolge verändern, dann könnten Sie vielleicht Glück haben, dass Sie trotzdem nur zugelassen werden. Dann wären diese Preise halt danach gefordert. Aber wenn das dann ein hoher Preis wäre und jetzt ändert sich dann die Reihenfolge, sind Sie auf jeden Fall raus. Also das wäre, naja, ich würde es einfach nicht riskieren. Bitte achten Sie darauf, dass alle Preise drinnen stehen. Gleiches gilt, und hier wird es jetzt ein bisschen spannend, wenn Sie hier so Spekulationspreise eintragen oder noch schlimmer, wenn Sie so eine Mischkalkulation haben. Auch das kann dann zum Ausschluss führen. Also bei der Mischkalkulation sind Sie dann wohl raus, aber zu der Thematik komme ich noch ein bisschen später dazu, wenn es dann darum geht, ob Preise überhaupt angemessen sind. Aber es wäre schon mal ein Mangel, der Sie tatsächlich zumindest bedroht, dass Sie ausgeschlossen werden. Ganz klar, wenn irgendwas gefordert wird, das Sie nicht liefern können. Erinnern Sie sich vielleicht an mein Beispiel von der katholischen Kirche. Also es wird gefordert, dass Sie hier zum Beispiel Mitglied sein müssen und Sie können das nicht leisten, dann sind Sie halt raus. Oder wenn Sie einfach irgendwelche Nachweise nicht bringen, obwohl die gefordert sind. Also es könnte jetzt sein, dass die nachgefordert werden. Könnte sein. Es kann aber auch sein, dass Sie rausfliegen und vor allem, wenn in den Vorbemerkungen drinnen steht, dass eben keine Nachweise nachgefordert werden, irgendwelche Erklärungen, irgendwelche Zertifikate. Es kann also sein, dass die vorher ganz streng reinschreiben, wenn hier was fehlt, ist das Ausschlussgrund, ja, da gibt es kein Jammern, dann sind Sie tatsächlich raus. Ein weiterer Punkt, ja, ich hoffe, es wird jetzt nicht langweilig, ich zähle das einfach auf, das wären, naja, Abreden, die Sie getroffen haben, also so wettbewerbsbeschränkende Abreden. Gut, jetzt das nachzuweisen ist natürlich schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel erzählt habe, ich glaube zu wissen, ist aber sicher nur ein Gerücht. Irgendwann in den 90er ist ja die Zementindustrie wohl erwischt worden bei Preisabsprachen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber ich meine, es ist so, ich habe es jetzt auch gar nicht recherchiert und ich glaube mich auch zu erinnern, die sind erwischt worden, weil wohl einer der Teilnehmer diese Treffen, die sie immer gehabt haben, hier die Bewirtungsbelege dem Finanzamt vorgelegt hat und hat er Double Fine säuberlich auch die Teilnehmer draufgeschrieben und irgendwie über diese Ecke sind sie dann draufgekommen, was natürlich selten dämlich ist, aber das wäre natürlich ein Ausschlussgrund, wenn man da erwischt wird. Die Industrie ist ja da ein bisschen anfällig, auch in der Autoindustrie hat man ja so ein bisschen was mitgekriegt in den letzten Jahren. Und wenn man eben dann dabei erwischt wird, ist es halt ein Ausschlussgrund. Was man aber sagen muss, es muss auch wirklich bewiesen werden. Also nur der reine Verdacht, dass man sagt, ah, die haben bestimmt irgendwas gemauschelt, das würde hier bei Weitem nicht ausreichen, sondern es muss eindeutig bewiesen sein. Nur dann ist es ein echter Ausschlussgrund. In die gleiche Liga gehört, wenn Sie jetzt hier betrogen hätten, also dass Sie einfach ja gefälschte Nachweise eingefügt haben, weil Sie ja bestimmte Zertifikate gar nicht selber drüber verfügen und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, das ist auch mit gesundem Menschenverstand hier irgendwie schon erklärbar. Solche Anbieter möchte man natürlich nicht haben. Und zu guter Letzt jetzt zu den zwingenden Gründen, bei den formalen Mängeln, die man halt so machen kann, das Thema Nebenangebote. Also zunächst einmal, wenn Nebenangebote zugelassen sind. Also was ist ein Nebenangebot? Das sind halt Alternativen. Beispielsweise, es ist ein Ziegelmauerwerk ausgeschrieben und sie bieten jetzt zum Beispiel Porenbeton an, weil sie halt der Meinung sind, das ist günstiger oder besser. Sie meinen es also gut und bieten eben alternativ dieses andere Produkt mit an. Ist ja vollkommen in Ordnung. Sie tun ja vielleicht auch dem Auftraggeber einen Gefallen, dass sie eben mehrere, ja, Bewertungskriterien noch mit einfügen. Das ist ja gut, wenn ein bisschen mehr Auswahl herrscht. Es kann aber auch sein, dass der Auftraggeber das nicht haben möchte und explizit eben diese Nebenangebote ausschließt. Dann ist es tatsächlich ein Ausschlussgrund, wenn sie trotzdem welche beifügen. Das sind einfach Gerechtigkeitsgründe, weil die anderen Anbieter haben halt keine Gelegenheit, wenn die nach den Regeln spielen, hier was anzubieten. Und deswegen wäre das also negativ auszulegen und sie würden dann rausfliegen. Wenn Nebenangebote, dann müssen die auch wirklich deutlich gekennzeichnet sein als Nebenangebot. Auch das ist so eine Spielregel. Aber wenn eben nicht, dann bitte lassen Sie es bleiben. Sie holen sich dadurch tatsächlich keine Vorteile, sondern eher nur Probleme ins Haus. Bisher habe ich ja benannt die zwingenden Gründe, die eben dann zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren führen. Und jetzt gibt es noch unterhalb des Schwellenwerts ein paar Kann-Gründe. Also da kann man vielleicht nur diskutieren und es muss natürlich auch nachgewiesen werden oder der Auftraggeber kann eben entscheiden, ob er sie dennoch mit reinnimmt. Also ich zähle sie einfach nur kurz auf. Es sind nur ein paar. Das eine wäre, wenn Sie ein Insolvenzverfahren an der Backe haben, oder sich Ihr Unternehmen bereits in Liquidation befindet, also zum Beispiel eine GmbH, die Sie abgemeldet haben, die befindet sich dann noch ein Jahr lang in der sogenannten Liquidationszeit. Dazu gehören auch, wenn Sie nicht bei der BG angemeldet sind, wenn Sie Ihre Steuern, Abgaben, Sozialversicherungsbeiträge nicht zahlen, schwere Verfehlungen. Da gibt es zum Beispiel, ja, da gibt es eine ganze Latte, also Beamtenbestechung, Diebstahl, Unterschlagung, Urkundenfälschung, Erpressung. Also Sie sehen, das ist schon, da können Sie schon harte Sachen machen, aber es gibt hier die Möglichkeit dieser Selbstreinigung. Ich habe es ja schon mal erklärt, also Sie können quasi Ihre Weste, Ihre Flecken auf der Weste wieder reinwaschen und wären also dann wieder ein ordentlicher Mitbürger und dürften also dann trotzdem an solchen Ausschreibungen weiterhin teilnehmen. Okay, also bis zu diesem Punkt sind wir immer noch gewesen in der Stufe 1, wo es eben darum geht, wer wird denn jetzt ausgeschlossen wegen inhaltlicher oder wegen formaler Mängel. Wer jetzt diese erste Stufe überstanden hat und noch nicht im Papierkorb gelandet ist, kommt jetzt in die zweite Runde und hier geht es jetzt um die Prüfung der Eignung der Bieter. Wobei, jetzt muss ich gleich zurückrudern, also im Papierkorb landen die natürlich nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel an der Stelle schon jemand ausgeschlossen werden würde, müsste der auch gleichzeitig informiert werden, weil dann ist klar, entweder möchte er jetzt Widerspruch einlegen oder er ist eben jetzt raus und kann sich dann wieder anderen Aufgaben zuwenden. Das ist ja auch für den eine interessante Information, dass er nicht mehr auf dieses Angebot warten muss. Also jetzt sind wir aber dann in Stufe 2, Prüfung der Eignung der Bieter. Und zwar gibt es hier wieder die drei bekannten Indizien. Es geht um Fachkunde, Leistungsfähigkeit und auch Zuverlässigkeit. Ja, was gehört da dazu? Die VOB hat hier einiges aufzuzählen. Das wäre zunächst einmal, kann man schauen, also es geht jetzt um die Fachkunde, ist dieser Betrieb überhaupt in der Handwerksrolle eingetragen? Ist das überhaupt einer, der in der Branche arbeiten darf? Hat er die richtige Qualifikation? Sowas kann man ja durch Nachweise in Erfahrung bringen. Interessant wäre natürlich auch Referenzobjekte. Hat der schon bewiesen, dass er das, was wir gern möchten, schon ein paar Mal gebaut hat, vielleicht in den letzten 3, 4, 5 Jahre? Was hat er denn da vorzuweisen? Dann gehört auch dazu, welche technische und personale Ausstattung hat der? Das sind ja alles diese Nachweise, die ja im Vorfeld schon benannt wurden, also die die Unternehmen in der Regel auch mit abliefern müssen oder die sie eben durch einen Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis nachweisen können. Natürlich all diese Nachweise gelten genauso auch für Subunternehmer oder Nachunternehmer, wie man es ja nennt. Auch die müssen natürlich die entsprechenden Qualifikationen aufweisen und zur Not müssen die auch dann durch Zertifikate das genau nachweisen. Bis hierher hat jetzt der entsprechende Bieter schon zwei Wertungsstufen durchlaufen und jetzt kommen wir in die dritte Stufe und erst jetzt tatsächlich wird rechnerisch, technisch und auch wirtschaftlich geprüft. Also was heißt rechnerisch? Ja, ich denke, in der heutigen Zeit bei EDV-Einsatz spielt es nicht mehr so die große Rolle, aber jetzt wird auch zum Beispiel überprüft, stimmt denn die Multiplikation aus Einheitspreis und Menge? Es könnte ja sein, dass da vielleicht der Tippfehler drinnen ist, dass der falsch multipliziert hat, dieser Bieter, und eben dann hinten der falsche Gesamtpreis rauskommt. Aber Achtung, Was hier nicht ausgebessert wird, natürlich, ist der Einheitspreis. Also wenn jetzt hier sich einer verschrieben hat und statt 10 Euro vielleicht 100 Euro eingetragen hat, dann kann die Prüfungsstelle das natürlich nicht ausbessern, weil die wissen ja nicht, wie sie ihre Preise hier ermittelt haben. Und deswegen wird nicht der Einheitspreis ausgebessert. Wenn aber jetzt eben die Multiplikation mit der Menge nicht stimmen würde, also das wäre jetzt, weiß ich nicht, 10 Stück mal 10 Euro, das wäre halt 100. Und sie würden aber jetzt hinten 10 mal 10 1.000 eintragen, dann würde diese Summe, diese 1.000, würde eben dann ausgebessert und auf 100 runter verbessert. Also das ist diese rechnerische Prüfung, dass man eben schaut, ob alles passt. Die technische und wirtschaftliche Prüfung ist eben dann, passen diese Arbeitsverfahren, die dieser Bieter angeboten hat, passen die Geräte, die Maschinen, wenn zum Beispiel Produkte vom Auftraggeber ausgeschrieben wurden, und dieser Bieter hat jetzt Alternativprodukte eingesetzt, also die ja gleichwertig sein müssen. Sind wir denn mit diesen zufrieden? Passen die dazu? Erfüllen die alle DIN-Normen? Sowas wird jetzt genauer angesehen. Sie sehen also, das ist jetzt durchaus eine etwas eingehendere Prüfung. Da müssen natürlich auch wirklich dann die erklärten Fachleute drüber sehen, um das tatsächlich bewerten zu können. Jetzt sind also alle Preise soweit berichtigt und alles, was jetzt noch passiert ist, jetzt muss man natürlich gucken, sind jetzt diese Preise, die hier gemacht worden sind, überhaupt angemessen? Es darf ja ein zu hoher Preis nicht angenommen werden, ein zu niedriger Preis, also ein offensichtlich zu niedriger Preis auch nicht, weil es könnte ja sein, dass der Anbieter vielleicht dann während der Bauphase in die Knie geht, weil er sich dieses Bauvorhaben gar nicht leisten kann. Aber jetzt wird erst einmal geschaut, wie schaut es denn mit den Einzelpreisen überhaupt aus? Dazu erstellt man einen Preisspiegel, also eigentlich eine, ja, wenn man so will, eine große Excel-Tabelle, auf die halt alle Anbieter draufstehen und dann die einzelnen Positionen eben aufgeführt werden. Und da kann man halt dann sehr schnell erkennen, wo eben hier die Ausreißer bei den einzelnen Personen, bei den einzelnen Positionen nach oben oder nach unten zu finden sind. Und hier kann man jetzt schon mal schauen, ob denn hier eventuell Spekulationspreise vorliegen oder eben auch eine Mischkalkulation nachweisbar ist, weil das wäre dann unter Umständen tatsächlich auch ein Ausschlussgrund. Also gerade bei der Mischkalkulation sind die sehr empfindlich. Das kann man zum Beispiel erkennen, dass irgendwelche Positionen drin stehen mit 10 Cent oder einem Cent oder so Scherze. Und das wird halt so gemacht, dass eine Position quasi durch eine andere subventioniert wird. Also ich mache hier über irgendwelche Positionen, wo ich eh glaube, dass die in sehr geringem Umfang oder gar nicht drankommen, einen Minipreis rein. Und bei anderen Positionen, wo ich eben der Meinung bin, da wird sich sicher noch was ändern, da wird halt der Mords draufgeschlagen, dass am Schluss dann trotzdem die richtige Summe rauskommt. Und trotzdem ist es halt eine Mischkalkulation. Und das kann natürlich dann später, wenn sich tatsächlich dann während des Auftrags was ändert, zu erheblichen Unwägbarkeiten kommen, dass dieses vermeintlich günstige Angebot am Schluss dann wirklich völlig überteuert dann abgerechnet wird. Das möchten die Auftraggeber natürlich nicht haben und deswegen wird es sehr genau drauf gesehen. Ein weiteres wären dann Spekulationsangebote. Die sind jetzt nicht unbedingt verboten, da ist auch der Nachweis vielleicht ein bisschen schwieriger. Trotzdem wird halt darauf geachtet, ob man eben hier was identifizieren kann. Ich meine mich zu erinnern, in Regensburg war es mal bei der Erweiterung der Nibelungenbrücke, wer es kennt, und da ging es um Baustahl wohl und da hat sich meines Wissens damals das Statikbüro um eine Kommastelle verhauen. Also Beispiel jetzt, statt 1.000 Tonnen Baustahl, die nötig gewesen wären, wurden nur 100 Tonnen ins LV eingetragen. Jetzt könnte natürlich ein findiger Kalkulator, der das sieht und weiß, da wird sicher die zehnfache Menge rauskommen, hier einen etwas überhöhten Einheitspreis eintragen, wohl wissend, dass dann später eben Geld verdient wird, wenn sich die Menge dann entsprechend erhöht. Das wäre halt so klassische Spekulation, aber auch das eben bitte mit Vorsicht zu genießen, weil es könnte Ihnen zum Nachteil ausgelegt werden. Vielleicht sagt man dann, naja, der Anbieter hat es jetzt probiert, das ist erwiesene Unzuverlässigkeit und deswegen schließen wir jetzt den dann trotzdem von der Ausschreibung aus. Sowas möchte keiner haben und deswegen Vorsicht dabei. So, und nun endlich in der fünften Stufe und wirklich auch erst jetzt wird das wirtschaftlichste Angebot ausgewählt, das dann wirklich auch den Zuschlag bekommt. Ich sage jetzt ganz bewusst das wirtschaftlichste und eben nicht das billigste Angebot. Natürlich in der allgemeinen Meinung und wenn wir uns ganz ehrlich machen, auch in der Praxis ist es sehr häufig so, dass der billigste einfach halt dann den Zuschlag bekommt, aber es soll halt nicht so sein. Warum kriegt das häufig? Weil halt der Preis einfach ein objektives Bewertungskriterium ist. Klar, die niedrigste Zahl gewinnt einfach. Wobei, auch da ist es so, ein unangemessen niedriges Angebot darf eigentlich, ich sage bewusst auch wieder eigentlich, den Zuschlag nicht bekommen. Nur was ist eben jetzt unangemessen? Also was ganz sicher ist, er darf nicht automatisch ausgeschlossen werden. Wenn einer jetzt wirklich, weiß ich nicht, 10, 20, 30% unter den anderen Bietern liegt, muss der erstmal eingeladen werden und rechtfertigen, wo kommen denn diese Preise her. Gilt auch genauso für Einheitspreise, wenn es eben um diese vorher genannten Spekulationen zum Beispiel geht oder Mischkalkulationen. Und wenn er da was nicht nachweisen kann, dass das wirklich ordentlich kalkuliert ist, kann zum Ausschluss führen. In der Schweiz, meine ich zu wissen, ist es zum Beispiel so, dass der Billigste automatisch rausfliegt und erst dann der Zweitbeste dann in die Wertung einbezogen wird. Ist ziemlich gut, weil der Billigste zu sein ist ja nicht so schwer. Das ist auch öfter schon mal passiert, dass Firmen zum Beispiel den Wettbewerb einfach so verdrängt haben. Die haben bewusst sich eingekauft in Aufträge, um eben da die Wettbewerber rauszuhalten, haben dann überall ihre Bautafel natürlich aufgehängt und haben sich eben so in einen Markt quasi eingekauft. Aber auch wenn sowas nachgewiesen wird, wäre es durchaus ein Ausschlussgrund. So, was sind aber jetzt unabhängig vom Preis jetzt die wirtschaftlichsten oder die wirtschaftlichsten Anbieter? Was gibt es denn hier für Kriterien? Diese Kriterien werden normalerweise vorher schon in den Vorbemerkungen benannt, damit eben jeder Bieter weiß, worauf er sich einlässt. Und wenn eben hier drinnen steht, der Preis ist nicht das wichtigste Kriterium, dann weiß ich doch aus der Sache vorher und kann eben dann entsprechend meine Kalkulation danach ausrichten. Also was gehört da dazu? Ich zitiere mal aus der VOB, das wäre jetzt der Paragraph 16d wie Dora. Also Qualität gehört dazu, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit, soziale, umweltbezogene, innovative Eigenschaften, Organisation, Qualifikation, Erfahrung des betrauten Personals, Kundendienst, technische Hilfe, Ausführungsfrist und so weiter und so weiter. Sie sehen, das sind eine Menge Kriterien, aber, und jetzt kommt eben der Nachteil, das sind halt auch weiche Faktoren. Nehmen wir mal das Thema Ästhetik. Ganz ehrlich, hier wird es halt jetzt schwierig, ein ästhetischeres Kunstwerk mit einem anderen zu vergleichen, wie auch immer hier jetzt die Kriterien sind. Und deswegen weichen halt einfach auch viele aus Sicherheitsgründen auf den günstigsten Anbieter aus, weil halt einfach der Preis leicht zu werten ist. Klar, niedriger Preis ist halt einfach niedriger als der zweite. Okay, jetzt ist dieses fünfstufige Verfahren beendet. Es ist klar, welcher Bieter den Zuschlag bekommt und was passiert jetzt. Also dieser Zuschlag muss möglichst schnell natürlich dann erteilt werden und die Bindefrist ist auch zwingend einzuhalten. Wenn Sie jetzt einen Zuschlag bekommen würden, aber einen Tag eben zu spät über die Bindefrist hinaus, sind Sie eben nicht mehr dran gebunden und können jetzt entscheiden, möchte ich es denn noch annehmen oder nicht. Also das wäre das eine. Und die anderen, die eben nicht den Zuschlag bekommen haben, die müssten jetzt auch informiert werden, dass sie ja entweder ausgeschlossen wurden, dann wäre es schon ein bisschen eher vielleicht fällig, diese Nachricht, oder eben, dass sie nicht den Zuschlag bekommen haben. Und wenn Sie jetzt da dabei sind, bei den nicht berücksichtigten Firmen, haben Sie auch das Recht, hier Einsicht zu bekommen und die Gründe zu erfahren, warum Sie denen eben nicht den Zuschlag bekommen haben. Also woran liegt's? Das müssen Sie einfordern und da läuft auch dann eine Frist von 15 Kalendertagen und innerhalb dieser Frist muss Ihnen dann mitgeteilt werden, warum Sie jetzt sie nicht geworden sind. Jetzt können Sie noch Einspruch erheben oder halt dann Ihre Unterlagen zurückfordern, wenn Sie da Proben zum Beispiel abgegeben haben oder irgendwelche Modelle. Und dann ist aber das Ausschreibungsverfahren beendet. Und für Sie bedeutet eben, dass Sie können sich jetzt wieder neuen Aufgaben zuwenden. Okay, das wäre jetzt dieses Thema für heute gewesen. Ich schließe jetzt auch die VOB Teil A ab. Wir werden uns dann in den nächsten Wochen mit anderen Themen beschäftigen. Es steht auch wieder mal ein Interview an. Ich freue mich schon drauf. Aber lassen Sie sich überraschen, was da auf Sie zukommt. Zum Schluss noch zwei Hinweise in eigener Sache. Nummer eins, wie immer, also wenn Sie jetzt meinen, dieser Podcast ist in irgendeiner Weise unterstützenswert, dann würde ich mich total drüber freuen, wenn Sie ihn gut bewerten auf dem Podcast-Player Ihrer Wahl. Ein paar Sterne wären tatsächlich sehr hilfreich, um dieses Ding auch nach vorne zu tragen. Nummer zwei, und das ist jetzt was Neues, wir, damit meine ich jetzt die Technikerschule, an der ich ja da beschäftigt bin, haben jetzt gemeinsam hier ein webbasiertes Seminar aufgebaut und zwar genau zum Thema Bauvertragsrecht oder Tatort Baustelle. Hier geht es um BGB, VOB, alles, was da dazugehört. Ist ein sehr aufgebohrter Kurs, da kann man wirklich viel lernen und wer eben meint, es wäre vielleicht interessant, Ich werde noch in weiteren Folgen einmal darauf hinweisen, wenn der Kurs dann online gegangen ist und da könnten Sie eben sich selber oder Ihre Angestellten vielleicht weiterbilden zum Thema Bauvertragsrecht. Und der Vorteil ist, Sie müssen hier zu keinem Seminar hinfahren, sondern Sie können eben diese Lektionen in Ihrem eigenen Tempo durcharbeiten, wie Sie lustig sind und auf allen Endgeräten natürlich, wann immer Sie möchten, zu welcher Tages- und Nachtzeit auch immer. So, das war's aber dann wirklich für heute und dieses Thema webbasiertes Seminar passt natürlich auch zu meinem letzten Satz und Sie wissen es ja selber, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de.